Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Rüdiger hat ja schon einen Einstieg gegeben. Stellen Sie sich einmal vor, so nach Hebräer 11, eine Hall of Fame, also eine Galerie von berühmten Musikern, berühmten Dichtern, berühmten Glaubenshelden. Da hat man Mose mit den Gesetzestafeln. Da hat man David mit der Harfe, Petrus mit dem Schlüssel, Paulus mit der Feder und plötzlich taucht ein Bild auf, eine Frau, eine Prostituierte. Mit was? Na, sagen wir mal, Rahab mit dem roten Seil. Das ist ungefähr so, wie man eine Liste von berühmten deutschen Dichtern aufstellen würde, so Walter von der Vogelweide, Goethe, Schiller, Günter Grass und dann die Black Föß, diese Karnevalsband aus Köln. Irgendwo scheint das doch nicht zusammenzupassen. Gott schreibt Geschichte mit Leuten, die wir nie auf dem Zettel hätten. Und ich lese einfach mal das Josua Kapitel 2 vor, nach der neuen Genfer Übersetzung. Von Schittim aus schickte Josua, der Sohn Nuns, heimlich zwei Kundschafter los. Er gab ihnen den Auftrag, erkundet das Land Kanaan und besonders die Stadt Jericho. Die beiden Männer brachen auf und kamen in die Stadt. Dort kehrten sie im Haus einer Prostituierten namens Rahab ein, um zu übernachten. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht: Männer aus Israel sind heute Abend in unser Land gekommen, um es auszuspionieren. Er schickte Boten zu Rahab mit dem Befehl: Liefere die Männer aus, die in deinem Haus untergekommen sind. Sie wollen nur unser Land ausspionieren. Rahab jedoch hatte die beiden Männer versteckt und sagte: Ja, die Männer sind bei mir gewesen, aber ich wusste nicht, wo sie herkamen. Als das Stadttor bei Anbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, haben sie Jericho wieder verlassen. Wohin sie gegangen sind, weiß ich nicht. Verfolgt sie schnell, dann könnt ihr sie vielleicht noch einholen. Sie hatte die Männer auf das flache Dach ihres Hauses gebracht und unter den Flachsstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die Boten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten in Richtung des Jordanübergangs. Sobald sie Jericho verlassen hatten, wurde das Stadttor wieder hinter ihnen geschlossen. Bevor die Kundschafter sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach und sagte: Ich weiß, dass der Herr euch unser Land gegeben hat. Uns alle hat die Angst gepackt. Die Bewohner des Landes zittern vor euch. Denn wir haben gehört, dass der Herr euch trockenen Fußes durch das Schilfmeer gebracht hat, nachdem ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir haben erfahren, was ihr mit den beiden Amoriterkönigen Sihon und Og auf der anderen Seite des Jordans gemacht habt. Ihr habt den Bann an ihnen vollzogen und sie vernichtet. Als wir dies alles hörten, verloren wir den Mut. Keiner wagt es noch, gegen euch zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, er ist Gott im Himmel und auf der Erde. Schwört mir jetzt bei dem Herrn, dass ihr meine Familie und mich am Leben lasst. So wie ich euch das Leben gerettet habe, gebt mir ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr meinen Vater und meine Mutter sowie meine Brüder und meine Schwestern mit ihren Familien verschont. Rettet uns vor dem Tod. Die Kundschafter antworteten: Wir bürgen für euer Leben mit unserem eigenen Leben. Aber ihr dürft uns nicht verraten. Dann werden wir unser Versprechen halten und euch verschonen, wenn der Herr uns dieses Land gibt. Rahab wohnte in einem Haus, das Teil der Stadtmauer war. So ließ sie die Männer an einem Seil aus dem Fenster die Mauer hinunter. Sie gab ihnen den Rat: Flieht ins Bergland, damit die Verfolger euch nicht finden. Versteckt euch 3 Tage lang, bis sie von ihrer Suche zurückgekommen sind. Danach könnt ihr weiterziehen. Die beiden Männer sagten zu ihr: Der Eid, den du uns hast schwören lassen, gilt nur unter einer Bedingung. Wenn unser Heer hier eintrifft, dann binde dieses rote Seil an das Fenster, durch das du uns jetzt hinunterlässt. Hol deine Eltern, Geschwister und alle Verwandten zu dir ins Haus. Niemand darf es verlassen. Wer es doch tut, ist selbst schuld an seinem Tod. In diesem Fall gilt unser Versprechen nicht. Wer aber bei dir im Haus bleibt, für den bürgen wir mit unserem Leben. Würde er getötet, träfe uns die Schuld für seinen Tod. Solltest du uns aber verraten, sind wir nicht mal an den Eid gebunden, den du uns hast schwören lassen. Einverstanden, antwortete Rahab. Dann ließ sie die Kundschafter die Mauer hinab. Als sie fort war, band sie das rote Seil ans Fenster. Und als die Kundschafter bei Josua angekommen waren wieder, berichteten sie ihm alles, was sie erlebt hatten. Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, sagten sie. Die Menschen dort haben große Angst vor uns. Wie groß ist dein Gott? Die meisten von uns hier sind langjährige Christen. Wir haben uns an Gott gewöhnt. Staunen wir noch über seine Größe? Immer ist er der Schöpfer. Das ganze Weltall hat er geschaffen, hält er in seiner Hand. In dieser Geschichte fällt auf hier, was die Kundschafter von Rahab hören. Über ihren Gott, von einer Nicht-Israelitin. Sie sagt ihnen: Wir haben gehört, wie der Herr das Schilfmeer für euch ausgetrocknet hat. Wir haben gehört, was ihr mit den 2 Amoriterkönigen gemacht habt. Ihr habt sie vernichtet. Unser Herz ist verzagt. Die Bewohner Jerichos wissen ganz genau, wie groß der Gott Israels ist. So groß, dass sie diesem Volk nicht widerstehen können. Sie haben Angst vor dem Volk der Israeliten, aber vielmehr vor dem Gott, der hinter diesem Volk steht. Sie waren Polytheisten, viele Götter waren bekannt, aber da war ein Stammesgott, dem ihre Götter nicht widerstehen konnten. Und so hören die Kundschafter, wie groß ihr Gott eigentlich ist. Ich weiß nicht, was für ein Bild diese Kundschafter von Jahwe hatten in ihrem Herzen. Vielleicht hatten auch sie sich daran gewöhnt, 40 Jahre mit Gott durch die Wüste laufen. Gott hat sie versorgt, Gott hat Feinde vernichtet. Aber sie hören von Außenstehenden erst, wie groß der ist und welchen Eindruck dieser Gott auf andere gemacht hat. Manchmal hatten die Israeliten ja Mühe, Gott zu vertrauen. Ja, die Ägypter sind hinter uns her, da vorne ist das Wasser, was wollen wir jetzt machen? Kehren wir doch lieber um. Mose, wo ist hier was zu trinken? Oder wo kriegen wir was zu essen her? Dass Gott groß war, war ihnen nicht immer bewusst. Und es ist so erstaunlich, dass Nicht-Israeliten, die ja gar nicht an Jahwe glauben, trotzdem beschreiben können, wie groß dieser Gott ist. Wenn ein Tourist in die Alpen fährt, sagt er: Boah, sind das für Berge. Wie schön ist das hier. Total überwältigt. Und der einheimische Gastgeber sagt: Ach ja, das ist nur der Hausberg. Den sehen wir jeden Tag, wenn wir vor die Haustür treten. Es ist so typisch, dass das, womit wir immer umgehen, was wir immer sehen, uns oft gar nicht mehr so richtig beeindruckt. In Cornerstone haben wir immer so ein Motto, ein biblisches Wort, das uns so ein Semester oder ein ganzes Schuljahr lang begleiten soll. Vor 2 Jahren, vorletztes Schuljahr, da war das Motto God at Work, Gott bei der Arbeit. Und unser Leiter hat uns aufgefordert, bei jeder Mitarbeitersitzung, die wir so freitags haben morgens, so, und jetzt möchte ich gerne hören, wo habt ihr Gott am Werk gesehen in der letzten Woche? Das war eine gute Übung, immer mal zu überlegen, wo habe ich denn jetzt Gott erlebt? Wo hat Gott sich gezeigt? Hat Gott etwas getan? Das könnte man ja auch hier einführen, vielleicht für 1-2 Monate nur. Wo habe ich Gottes Größe in der letzten Woche erlebt? Und dann teilt man das hier im Gottesdienst einmal kurz mit. Gottes Größe vielleicht auch im Kleinen. Es müssen ja nicht weltbewegende Ereignisse sein, dass jemand von einer schweren Krankheit geheilt wurde. Vielleicht im Alltag gelebt. Gott ist groß. Rahab wird in diese Gemeinschaft der großen Glaubenshelden aufgenommen. Nicht wegen ihrer Vergangenheit. Gott sagt, es soll keine Prostitution geben. Die Ehe soll geheiligt werden. Aber sie wird aufgenommen wegen ihres Vertrauens. In Hebräer lesen wir, aufgrund des Glaubens kam die Prostituierte Rahab nicht zusammen mit denen um, die sich Gott widersetzten. Denn sie hatte die Kundschafter in Frieden bei sich aufgenommen. Und im Jakobusbrief wird ebenfalls auf sie hingewiesen. Da sagt der Schreiber des Jakobusbriefes, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschafter Israels bei sich auf und ließ sie auf einem anderen Weg aus der Stadt hinaus. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Rahab war Polytheistin. Sie hatte von Jahwe nur gehört. Das war kein fertiger biblischer Glaube an Jahwe, sondern das war die Anerkenntnis, da ist ein Gott, der ist größer als meine Götter. Da ist ein Gott, der hat sich gezeigt in dieser Welt, der hat diesem Volk Israel geholfen und niemand konnte diesem Volk, diesem Gott widerstehen. Und sie hat Angst. Sie hat Angst um ihr Leben und das Leben ihrer Familie. Vielleicht war sie sogar verzweifelt. Da ist das Heer vor den Stadttoren oder gleich in der Nähe, man weiß von ihnen. Wie kann ich mein Leben retten? Es ist kein perfekter Glaube, aber es ist dieses Rufen, Schreien nach Rettung. Auch wir brauchen keinen perfekten Glauben zu haben. Wenn dieser ganz rudimentäre, nur im Ansatz bestehende Glaube der Rahab sie gerettet hat und ihre Familie, dann kann Gott auch mit unserem kleinen Glauben etwas anfangen. Was aber in diesen 2 Stellen aus dem Neuen Testament deutlich wird, Hebräer und dann der Jakobusbrief, der Glaube spielt sich nicht nur im Kopf ab. Jakobus weist darauf hin, der Glaube, der rettet und uns gerecht macht vor Gott, ist aktiv, wird tätig. Manche denken, das ist so ein Widerspruch zwischen Paulus, Hebräerbrief und Jakobus. Was rettet denn nun, der Glaube oder die Werke? Es gehört beides zusammen. Paulus' Hebräerbrief betonen den Glauben im Gegensatz zu dem Tun, das uns vor Gott gerecht macht. Und Jakobus weist nochmal darauf hin, der Glaube allein ist doch eigentlich nicht existent, wenn er sich nicht äußert. Das kann durch Worte sein, die ich anderen weitersage über Gott. Das kann durch Taten sein, die ich anderen tue. Glaube und die Äußerung des Glaubens gehören zusammen. Sonst, sagt Jakobus, ist es doch kein echter Glaube. Und wo beides zusammenkommt, das für wahr halten, Christus ist für mich gestorben und er ist auferstanden und das setzt mich in Bewegung, ich lasse Jesus wirklich Herr sein in meinem Leben, das rettet mich. Glaube bleibt nicht nur Theorie. Und dann erscheint im Neuen Testament Rahab sogar im Stammbaum von Jesus Christus. Da wird aufgezählt, wer alles die Väter waren. Und dann taucht dort einmal Ruth auf und Rahab. Das ist schon ganz erstaunlich, wie Gott in seiner Heilsgeschichte arbeitet. Auserwählung bedeutet nicht Ausschluss aller anderen. Wenn Gott das Volk Israel von Abraham an auserwählt hat als sein Volk, mit dem er das Heil aller Menschen bewirken will, so wird bei dieser Auserwählung auch hier schon deutlich, sie geht über Israel hinaus. Gott schaut über die Grenzen des Volkes Israel hinaus. Weil das ist ein Paukenschlag. Rahab ist eine Frau. In der Hall of Fame des Glaubens, das sind meistens nur Männer. Aber diese Frau ist ganz wichtig. Sie gehört zum Stammbaum Jesu dazu. Sie ist eine Nicht-Israelitin. Gehörte doch eigentlich nicht zum auserwählten Volk. Und doch kommt der Messias auch durch sie. Und sie ist eine Prostituierte. Ein absolut gesetzloses Verhalten. Drei wichtige Kriterien, um eigentlich ein guter, angesehener Teil des Volkes Gottes zu sein, treffen alle nicht zu und trotzdem gebraucht Gott diese Frau. Fügt sie ein in den Stammbaum Jesu, weil sie glaubt und in ihrem Glauben aktiv ist. Mit einem rudimentären Glauben, der sich an Gott wendet, um Hilfe schreit, um gerettet zu werden. Niemand ist unpassend vor Gott. Wenn Gott sogar eine Prostituierte aus Jericho gebrauchen konnte, dann kann er auch jeden von uns gebrauchen. Wobei, was ist eigentlich, wenn wir Chaoten in unserem Gottesdienst hier drin hätten? Wenn jemand reinkäme neu, so wie eine Prostituierte, was machen wir dann mit solchen Persönlichkeiten, die eigentlich überhaupt nicht in unser Weltbild hineinpassen? Könnten wir damit rechnen, dass Gott auch mit diesen Leuten, die vielleicht ein ganz chaotisches Leben haben, auch ein ganz unbiblisches Leben, doch noch etwas anfangen kann? Man kann den Gedanken einfach mitnehmen, nächsten Sonntag kommt die Prostituierte Rahab hier in unseren Gottesdienst. Wie gehen wir mit ihr um? Und dann ist da noch so ein Nebengedanke eigentlich, der in diesem Text auch auftaucht. Ich weiß nicht, ob er euch als Bibelleser schon gekommen ist. Rahab hat gelogen. Sie hat nicht die Wahrheit gesagt. Sie lügt, um die Kundschafter zu schützen. Wie passt das zu diesen anderen Aussagen der Bibel, die wir doch auch kennen? Im Alten Testament, da heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Verkürzt sagt das, du sollst nicht lügen. Aber eigentlich heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Das heißt, ich soll nicht ein falsches Zeugnis vor Gericht über einen anderen Menschen ablegen, sodass dem anderen geschadet wird. Das ist der Kontext in den 10 Geboten. Nicht etwas sagen, was einem anderen Menschen schadet. Aber im Neuen Testament, da wird ja auch nochmal betont, im Epheserbrief, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Und das ist eine Spannung. Rahab lügt und doch wird sie gelobt. Aber nicht für ihre Lüge, sondern für ihren Glauben. Und trotzdem stellt sich diese ethische Frage, gibt es Situationen, wo man vielleicht lügen darf? Weil es wird auf jeden Fall nirgendwo in der Bibel verurteilt, was Rahab hier gemacht hat. Sie wird nur positiv erwähnt, trotz ihrer Lüge. Der Versuch einer Erklärung. Hier handelt es sich um eine Extremsituation. Krieg, Lebensgefahr und die Priorität wird auf das Leben gelegt. Und dann ist die Frage, verstehen wir so landläufig eigentlich, was Wahrheit ist, richtig? Im Alten Testament heißt das hebräische Wort Emet. Und das ist nicht nur eine logische Korrektheit, Ja ist Ja und Nein ist Nein, sondern dieses Wort kann auch mit Treue übersetzt werden. Es bedeutet auch Verlässlichkeit und ist auch ein Beziehungsbegriff. Also Wahrheit ist verbunden in diesem Wort mit Treue, Verlässlichkeit und Beziehung. Und dann kommt natürlich der Satz aus Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wo Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Aber Jesus, das war ein ganzes Leben. Jesus ist nicht ein Satz, der richtig oder falsch ist. Jesus war ein ganzes Leben. Und Jesus ist in Beziehung zu Menschen getreten und lädt jeden von uns und jeden Menschen um uns herum ein, in eine Beziehung mit ihm zu treten. So. Und so eine Extremsituation ist, Drittes Reich, die Gestapo klopft an, haben Sie nicht Juden versteckt in Ihrem Haus? Und mancher evangelikale Christ kriegt jetzt Schweißausbrüche. Was soll ich denn jetzt sagen? Darf ich denn lügen? Es gibt die Geschichte als Antwort, ja, die sind ja unter dem Tisch. Aha, unter dem Tisch sitzt doch keiner. Und sind sie abgezogen. Was sie nicht wussten, unter dem Tisch liegt ein Teppich, unter dem Teppich befindet sich eine Falltür zum Keller und dort haben sich Juden versteckt. So hat man formal nicht gelogen, sie sind unterm Tisch, aber auch eigentlich nicht die Wahrheit gesagt auf die Frage hin. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich, nachdem ich eine ganze Weile darüber nachgedacht habe, ich denke, wir Christen dürfen Nein sagen. Nein, ich habe keine Juden versteckt. Weil warum ist eine ethische Abwägung? Warum soll ich einem anderen Schaden zufügen, ihn ausliefern, in diesem Fall einer verbrecherischen Regierung, nur damit ich ein gutes Gewissen habe, weil ich einer formalen Logik gehorcht habe? Mein Herr ist nicht die griechische Logik, von der wir geprägt sind. Mein Herr ist Jesus Christus. Und Jesus Christus liebt diese Verfolgten seines Volkes und liebt die verfolgten Brüder und Schwestern heute. Und wenn ein Staat ihnen Schaden zufügen will, dann bin ich doch meiner Beziehung zu Jesus Christus und meinen Brüdern und Schwestern und dem Volk Gottes zuerst verpflichtet. Wie schütze ich sie? Wie kann ich ihnen helfen? Und ich denke, der antichristliche Staat hat keinen Anspruch darauf, dass wir einem formalen Wahrheitsbegriff, formalen Logik entsprechen, ihm helfen und dafür Christen, Juden, wen auch immer, Schaden zufügen. Aber darüber kann man gerne weiter diskutieren. Das ist, denke ich, aber ein wichtiger Punkt, so eine Randbemerkung hier zu unserem Text, der aber dem einen oder anderen vielleicht schon durch den Kopf geht. Hier hat eine Frau gelogen und was sagt denn Gott dazu? Für Gott war es kein Ausschlusskriterium, dass sie in den Stammbaum Jesu aufgenommen wurde. Und so können wir aus dieser Geschichte lernen. Gott gebraucht Menschen, die uns Gott sogar vorstellen können in seiner Größe, uns daran erinnern. Und es reicht schon, aus Verzweiflung Gott um Hilfe anzurufen, um Rettung. Und Gott antwortet darauf, schenkt diese Rettung. Und diese Frau durfte dann erst außerhalb des Lagers der Israeliten mit ihrer Familie leben und wohnen, bis sie dann auch geheiratet hat und in diesen Stammbaum Jesu hineinkam. Der Glaube rettet, der sich auch im Werk in der Tat äußert. Gott gebraucht Menschen, die nicht perfekt sind. Und jeder von uns, der mit seinem Imperfektionismus, dem Nicht-Fertig-Sein am Kämpfen ist, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Wir sind Jesus Christus verpflichtet, nicht einer allgemeinen Wahrheit, sondern ihm. Es gibt uns keinen Freibrief zu lügen, aber in Extremsituationen gehorchen wir Jesus Christus und was er will. Vielleicht haben wir die Weisheit, wenn Jesus ganz überraschende Antworten auf Fragen gegeben hat, das ist ein anderes Thema, sich mal Jesus Christus anzuschauen, wie er Fragen beantwortet hat. Nicht immer so, wie die Leute es erwartet haben, aber immer so, dass es richtig war und zum Nachdenken herausforderte. Amen. Ich bete. Danke, Herr Jesus, du bist die Wahrheit. Herr, und du berufst dir Menschen von überall her. In deinem Stammbaum, in deinem menschlichen Stammbaum, auch eine Frau, eine Prostituierte, eine Ungläubige, die aber herzugefunden hat zu deinem Volk. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder neu staunen, wie groß du bist, was du alles tust in dieser Welt, an uns und für andere. Herr, schenk uns neu dieses Staunen über dich. Stärke du unseren Glauben dadurch und lass ihn aktiv werden in dieser Welt, dass auch andere ins Staunen über dich kommen. Amen.